Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wir machen uns nackig in dieser Echtzeit und jetzt im übertragenen Sinne, es geht um schonungslose Ehrlichkeit, zum Beispiel bei der Beichte. Nur wer beichtet denn heutzutage noch? Immer weniger Menschen wahrscheinlich. Die Künstlerin Jana Kreisel hat trotzdem oder deswegen eine Art modernisierten Beichtstuhl entwickelt, den Beichtomat. Er heißt so, weil man sich da reinsetzen kann und ihr dann eine persönliche Geschichte erzählt. Und wie in einem Fotoautomaten, da kommt dann dieses Omat ins Spiel, gibt es am Ende ein Bild, ein gezeichnetes Bild, das Jana Kreisel anfertigt. Sie ist nämlich auch Comiczeichnerin. Eine zeichnende Seelsorgerin vielleicht. Hallo Jana Kreisel.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Dein Beichtomat, ist das vielleicht wirklich so eine Art modernisierter Beichtstuhl?
Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mich da ja von der Kirche inspirieren lassen oder ich habe ihr so ein Ritual geklaut, kann man sagen, weil ich das Ganze so ein bisschen ja neu interpretieren wollte, weil ich glaube, dass das schon wichtig ist, auch so einen Raum zu haben.
Aber du selbst bezeichnest dich ja als Atheistin, wenn ich das richtig verstanden habe. Woher dann doch diese sehr religiös anmutende Idee eines Beichtstuhls?
Mich haben Rituale immer schon interessiert und deswegen hatte ich überlegt, okay, wie kann ich diese Rituale, was kann ich mit denen machen, um den Menschen heute so ein bisschen was zu geben, einen Raum zu geben, um über Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen.
Aber brauchen wir denn so einen Beichtstuhl in so einer modernen Gesellschaft, wo praktisch jeder bei Social Media sich das Herz ausschütten kann und manche es ja auch tun?
Unbedingt. Also ich glaube aber eher, dass in Social Media teilen die Leute ja eher die guten Sachen, die Erfolge. Es gibt da einfach relativ wenig Raum für auch für Zwischentöne, weil manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass man zu einer Sache so ein konkretes Gefühl hat, sondern sehr viel verschiedene. Und diese eindimensionale Welt von Instagram und Social Media gibt da nicht so viel Raum her, würde ich sagen.
Dieser Beichtomat, der ist so halbwegs mobil, er ist schwarz angestrichen. Du warst damit so in etlichen Städten unterwegs. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen ja so einer Fotobox und einer Umkleidekabine. Wie funktioniert denn dieser Beichtomat praktisch?
Also normalerweise stehe ich davor und ich habe so eine Schärpe um, die so ein bisschen anmutend von so einem Priestern des Gottesdienstes. Und dann, die Leute kommen oft her und lachen dann erstmal, weil da steht ja Beichtomat und das hat ja irgendwie auch so ein bisschen so einen komischen Moment. Und dann sage ich immer so erstmal so salopp, ja, haben Sie was zu beichten? Und dann sagen die Leute ganz oft so, nee, ich habe nichts zu beichten, oh Gott. Und dann sage ich, aber es hat nichts mit der Sünde im klassischen Sinn zu tun, sondern Sie können mir einfach erzählen, was Ihnen gerade auf der Seele brennt oder was Sie beschäftigt. Das kann eine Geschichte sein, das kann ein Thema sein, irgendwas, was sie vielleicht nicht loslässt. Und das können sie mir erzählen und ich zeichne daraus ein Bild. Und dann überlegen die Leute kurz und dann treten sie in diese eine Seite der Kabine rein. Es ist ja so wie so ein klassischer Beichtstuhl. Es gibt diese zwei Kabinen. Und ich setze mich auf die andere Seite und dann fangen die Menschen an zu erzählen.
Ich finde das ganz lustig. Auf dem Beichtstuhl selber draußen steht ja Sin Free Now. Also sozusagen, da ist ja auch dieses Komische wieder so mit im Spiel, geh da rein und dann sofort sündenfrei. Ja. Aber ist das so nötig, dass man so ein bisschen augenzwinkernd daran geht, damit man die Leute überhaupt dazu bringt, dass sie was verraten?
Ich glaube schon, dass dieses erstmal drüber lachen so ein bisschen einen lockeren Moment schafft. Und dadurch kommt man vielleicht eher aus diesem, die Schwere von der Kirche, die Schwere des Beichtstuhles. Und dann dadurch kann man sich dann vielleicht ein bisschen davon lösen und überlegen, okay, was beschäftigt mich eigentlich?
Vielleicht erzählst du uns noch so ein paar Geschichten. Was sind das für Geständnisse, die Menschen dann da in diesem Beichtomat so loslassen, so erzählen? Und was für Bilder entstehen dann daraus?
Es waren so viele unterschiedliche Geschichten. Ich habe ja ungefähr über 180 Geschichten gesammelt. Zum Beispiel eine junge Mutter kam mal rein und die ist sehr früh Mutter geworden und erzählte dann davon, dass sie ihr Kind zwar über alles liebt, sie sich trotzdem aber auch manchmal fragt, wie ihr Leben jetzt aussehen würde, wenn sie dieses Kind nicht hätte. Und das, finde ich, zeigt ganz gut dieses, man kann zu einer Sache verschiedene Gefühle gleichzeitig haben und man kann sich über was freuen und gleichzeitig bereuen. Ein Mann hat davon berichtet, wie er doch sie Schwierigkeiten hat, mit diesem Männlichkeitsbild zu entsprechen, dass da so ein Druck auf ihm lastet, so der Starke und der Obere zu sein, aber eher auch ja eine sanfte Seite hat und da gar nicht weiß, wo die vielleicht gut Platz hat. Es gibt aber auch manchmal schöne Geschichten von Leuten, die ihre Sexualität entdeckt haben. Oder ein Mann hat davon berichtet, wie ja seine Mutter ihm immer so vorgeworfen hat, ach, du wirst irgendwann mal das ganze Erbe verprassen. Und dann hat er das geerbt und jetzt lässt er sich tatsächlich gut gehen und findet auch, dass er das so verdient hat, weil das so sieht das so als eine Art Schmerzensgeld. Und ja, ich fand das eigentlich einen ganz schönen Moment auch.
Ich fand auch das Bild ganz schön. Ich habe das gesehen und er sitzt da so und ja, er verprasst es tatsächlich.
Ja.
Fließen da oft Tränen in diesen Gesprächen oder eher nicht so?
Eher selten. Hm. Also es sind sehr bewegende Momente immer und oft ist es dann ganz seltsam, dass also die Leute, wenn sie rausgehen, das Bild nehmen und dann auch gerne einfach wirklich weggehen und dass gar keine Interaktion mehr gibt.
Aber weißt du, was dann mit den Bildern passiert? Also wie wichtig ist dieses Bild in diesem Prozess?
Also das Bild, das war mir ganz wichtig, ist für die Personen. Mhm. Und was die damit, ich sage dann immer am Ende, ihr könnt jetzt mit dem Bild machen, was ihr wollt. Ihr könnt es aufheben, verbrennen, in eine Schublade stecken und nie wieder angucken, im Klo runterspülen. Ich glaube, das ist dieser Moment, dass ich von außen auf so eine Geschichte gucke und zusammenfasse, was ich so wahrnehme von dieser Geschichte. Ich glaube, dass das total hilft, um selber mal so einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, wie andere die eigene Geschichte sehen.
Das ist ja auch deine eigentliche Rolle, ne? Dieses Bild zu zeichnen. Du machst sonst keine Kommentare, du gibst keine Ratschläge. Ich glaube, es gab einen einzigen Fall, wo du dann am Ende doch mal was gesagt hast, weil du die Situation nicht ertragen konntest, oder?
Ja, ich fand das einfach wirklich schwierig, da nichts zu sagen, weil das mir einfach dann, weil ich es so mitfühlen konnte.
Was war das für eine Geschichte?
Eine Frau, die von ihrer Mutter einfach sehr, sehr schlecht behandelt wurde, also gewürgt und immer wieder, die ihr gesagt hat, ich schick dich wieder nach Hause, die kam aus einem anderen Land. Und die es dann irgendwann geschafft hat, sich davon zu lösen und gesagt hat, ja, ich liebe meine Mutter, aber ich mag sie nicht und sich dafür dann aber schuldig fühlt. Da fiel es mir einfach schwer, dass diese junge Frau diese Schuld tragen sollte.
Was macht das dann mit dir, wenn du diese ganzen Geschichten hörst? Also wir haben ja schon erfahren, es gibt auch schöne Geschichten, nette Geschichten, lustige Geschichten, aber es gibt auch ziemlich heftige Geschichten. Wie gehst du damit um? Also bist ja keine Psychologin oder sowas, die danach Supervision bekommt oder nochmal Betreuung durch KollegInnen oder sowas?
Ja, also zum einen hatte ich schon das Gefühl, dass ich, wenn ich den Menschen das Bild zurückgebe, gebe ich denen damit auch die Geschichte zurück. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass es einfach sehr, sehr auslaugend ist. Also ich war dann, wenn ich sowas 2 Tage gemacht habe, dann brauche ich erstmal 1-2 Tage wirklich Ruhe und kann mit niemandem sprechen. Und es hat mich zwar ausgelaugt, aber ich habe mich auch unglaublich verbunden mit allen Menschen gefühlt, weil ich finde, ja, wenn man so seine tiefsten Geheimnisse teilt und dann feststellt, ach, allen geht's so, alle haben so eine Geschichte, hat es sowas, ja, ich hatte so das Gefühl, ich hatte, ja, mich mit der Menschheit irgendwie so zu verbinden.
Mhm. Geht's denn weiter mit dem Beichtomat oder wird der jetzt eingemottet oder ist er schon eingemottet?
Genau, also die Tour ist jetzt erstmal vorbei und die Idee von Anfang an war aber, aus diesen Geschichten ein Buch zu machen, um dieses Erlebnis, das man hat, wenn man in den Beichtstuhl geht, dieses Erleichterungserlebnis auch hinterher zu haben, dass die Leute sich das Buch anschauen können und sagen können, ach Mensch, da geht's jemandem ähnlich wie mir und dadurch sich einfach besser fühlen und vielleicht auch mehr verbunden mit den Menschen. Und der Beichtstuhl ist jetzt erstmal im Keller.
Das ist ja vielleicht ganz gut aufgehoben.
Genau.
Jana Kreisel, Illustratorin und sogenannte Beichtabnahmekünstlerin, die in Comiczeichnen die Essenz einer Beichte einfängt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.